Stadt, Land, Kuh.
So, ich bin wieder da. Wir sind hier so in der Ecke um Hildesheim rum, schimpft sich Hildesheimer Börde. Und da habe ich, weil ich bin ja sehr schlau, habe ich mal gelernt, dass die Börde für einen guten Boden steht und es deswegen eigentlich eher Ackerbau betrieben wird. Ich gucke mich mal um und ich glaube, keine Kühe weit und breit. Außer der Hof, wo ich hier bin, sonst wäre ich nicht da, ne? Was haben die falsch gemacht? Frag ich gleich.
Dafür muss ich allerdings Hofherr Lutz finden. Der beantwortet mir nämlich hier heute meine schlauen Fragen. Und ich sag mal so, ihn zu finden war nicht schwer. Aber dafür fällt mir zuerst was anderes ins Auge.
Kann man das ein Auto nennen? Das ist ein Auto, was so groß ist wie mein Rucksack, hat auch nur 3 Reifen und kann, glaube ich, laut Schild 25 km/h fahren. So ein kleines Auto und so ein großer Mann. Hallo Lutz.
Ja, es ist nicht mein Auto. Hallo. Es ist einer unserer Mitarbeiter.
Ich hätte auch nicht gewusst, wie du da reinkommst.
Aber wie man in ein Gespräch reinkommt, das weiß ich. Und deshalb frage ich Lutz erstmal, wie er und die Kühe hier auf den heiligen Bördeboden gekommen sind. Er verrät mir direkt, der Hof war nicht immer hier.
Die alte Hofstelle gibt es noch, die ist im Dorf in Bierbergen und ist eine ganz alte Hofstelle von 1735 steht da am Balken, über Generationen weitergegeben und Bierbergen hat eine besondere Charakteristik. Es ist ein Haufendorf. Bedeutet, dass in der Mitte des Dorfes die Höfe sind und außenrum gesiedelt wurde. Das bedeutet aber gleichzeitig für Milchviehhaltung, da wird es irgendwann eng.
Ja.
Und deshalb stand die Entscheidung an, entgegen dem Trend in dieser Region, wir sind hier am Rande der Hildesheimer Börde an einem sehr guten Ackerbaustandort, sich weiter mit Milchviehhaltung auseinanderzusetzen.
Und den Platz hatte Lutz wirklich bitter nötig. 500 Kühe und 20 Mitarbeiter sind heute auf seinem Hof. Und die müssen schließlich auch alle irgendwo unterkommen. Also die Kühe meine ich.
Ich habe hier, glaube ich, 3 Ställe gesehen. Einer, 2 und einer noch da hinten.
Genau.
Ein Familienbetrieb, um das noch kurz abzuklappern, heißt, dass deine Kinder auch da sind, dass die irgendwie auch hier schon eingeplant sind oder ist das so wie, die können machen, was sie möchten, aber meistens werden es dann doch.
Ich glaube, als Eltern, die diesen Beruf ausüben, wünscht man sich das sehr, dass Kinder sich dafür interessieren und sich beruflich vielleicht auch in diese Richtung orientieren, aber erzwingen kann man es nicht.
Aber bevor wir uns um die neue Generation kümmern, geht's erstmal um Regeneration, denn ich darf hier heute was über regenerative Landwirtschaft lernen. Was soll das überhaupt sein?
Erstmal ist regenerative Landwirtschaft kein geschützter Begriff. Da verstehen verschiedene Leute verschiedene Sachen drunter.
Ah.
Das ist einfach eine Strategie, darüber nachzudenken, was man Gutes tun kann, um Fruchtfolge zu erweitern, Biodiversität in die Flächen zu bekommen, Humusaufbau, so wenig Bodenbearbeitung oder Bewegung wie möglich, Dünger und Pflanzenschutzmittel einzusparen, Tiere insgesamt mit in diesen Kreislauf aus Photosynthese nutzenden Pflanzen, die Verwertung sicherzustellen und den Nährstoffkreislauf zu schließen. Ja, das sind die wesentlichen Aspekte.
Uiuiuiui, wo fangen wir da nur an? Na, am besten da, wo auch der Kreislauf beginnt, den Lutz gerade schon erwähnt hat. Auf dem Acker. Während wir hinschlendern, versuche ich noch, mich an das schwere Wort regenerativ ranzutasten.
Klang jetzt so ein bisschen für mich wie, als wenn es ein Wort wäre, was auch mit umweltfreundlich zu tun hat, mit Klimaschutz. Das ist so eine Ecke, wo man anzusiedeln ist.
Das können Aspekte sein. Ich würde es ganz grob umreißen mit Nachhaltigkeit. Das ist ja ein stark benutztes Wort,
aber ich hörte davon, ja.
Weil ein wesentlicher Aspekt sich darum dreht, eine Verbesserung der natürlichen Bedingungen zu erreichen.
Und irgendwie geht ja alles erstmal auf dem Acker los, da wächst das Futter für die Kühe. Können wir irgendwo einen über den Zaun mal uns angucken zumindest?
Ja, klar.
Ja.
Mit Spaten oder ohne?
Oh, ich hätte auch Lust, einen Regenwurm zu sehen.
Dann hole ich mal eben einen.
Au ja, in der Erde buddeln. Plötzlich ist sie da, die kindliche Vorfreude. Und Lutz hat sogar genau das passende Modell.
Hast du nicht was von Spaten erzählt?
Ja, das ist Spaten für Grundschüler, ne?
Ja, das ist mein Niveau.
Mein Survival-Spaten.
Weil der hier an der Seite so zacken, das klingt.
Kann man auch noch was mit sägen.
Das ist ja praktisch.
Erst kleine Autos, dann kleine Spaten und jetzt gibt's auf dem Weg zum Acker plötzlich eine riesige Waage. Komischer Laden ist das hier.
Ist das so eine Bodenwaage hier?
Eine Brückenwaage.
Soll ich mal darüber gehen? Geht das dann?
Ja.
Oder muss die erst?
40 Kilo Dreck und...
Ach so, ja, plus...
Ah.
Ah, die ist falsch eingestellt. Ich bin eigentlich 100 Kilo. Das ist eine Frechheit.
Na, Hauptsache der Lutz hat Spaß. Der soll sich mal lieber um seinen Acker kümmern. Hier liegt ja überall noch Gedöns rum. Oder soll das so?
Genau. Hier liegen noch so Rest, würde ich sagen. So trockenes Kram. Also vom.
Auf dieser Fläche ist im letzten Jahr Getreide gewachsen.
Ja.
Und nach dem Getreide haben wir eine Zwischenfrucht ausgesät. Da kommen wir schon so in diesen regenerativen Aspekt. Im Grunde genommen will man so lange wie möglich im Laufe des Jahres gesehen eine lebende Wurzel im Boden.
Ja, die ist noch die Wurzel drin, ne? Das
genau,
Zeug
hier hat quasi bis in den Winter hinein eine hohe Zwischenfrucht gestanden. Alles, was man hier jetzt sieht und so, wie sie das anfühlt, so ein bisschen weich, das haben die Wurzeln gemacht. Und die Wurzeln ist unsere Bodenbearbeitung.
Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr umgraben, weil der Boden ist noch weich.
Genau.
Clever.
Und das wird quasi dadurch erreicht, dass man den Boden so wenig wie möglich der Witterung aussetzen will und dem Regen, sondern dass man eigentlich immer eine Bedeckung hat, ein Blätterdach. Dieses haben wir jetzt gewalzt beim Frost im Januar. Deshalb ist das alles umgeknickt und ist dadurch auch abgestorben.
Ja.
Das war auch Ziel, weil hier jetzt in der nächsten Woche irgendwann Zuckerrüben gesät werden.
Okay, okay. Meinen frechen Kommentar zum scheinbar unaufgeräumten Acker nehme ich zurück. Zumal es ja bekanntlich viel mehr auf die inneren Werte ankommt. Und nach denen grabe ich jetzt mal.
Das, was hier nur so umgewälzt ist, das bleibt einfach liegen.
Das bleibt einfach liegen, weil das ist das Futter für die Regenwürmer.
Jetzt habe ich hier so einen Brocken rausgefischt.
Genau.
Und da ist jetzt bestimmt schon was Lebendes drin,
ja,
oder?
Können wir mal gucken, ob wir irgendwas finden. Es ist nicht die richtige Zeit, es ist ja noch relativ kühl. Aber guck mal,
aha,
da sind sie schon. Und die Regenwürmer machen die Makroporen, die wir gerne haben wollen. Weil die Makroporen...
Schön dicke Löcher also.
Dicke Löcher. Der Regen kann durch diese Löcher tiefer in den Boden einsickern, als wenn es nur auf der Oberfläche einziehen würde. In dem Moment hat man oben eine schlammige Schicht und unten der Boden ist verschlemmt und das kann da nicht direkt rein, das Wasser. Und dann haben wir nach dem Gewitterschauer Sonnenschein, wie das häufig so ist, und dann geht die Hälfte des Wassers nach oben verloren.
Ja.
Und wenn ich genug Grobporen habe, also Regenwurmgänge, dann gehen diese 50 mm in kürzester Zeit in den Boden rein und er nimmt das Wasser komplett auf und es steht über eine längere Zeit zur Verfügung, dass es mit den Wurzeln wieder nach oben befördert wird.
Ist der Regenwurm eigentlich euer wichtigster Mitarbeiter?
Das ist unser wichtigster Mitarbeiter, neben den Wurzeln.
Einfach den Regenwurm die ganze Arbeit machen lassen. Wie praktisch. Aber warum machen das nicht alle Landwirte so? Wissen die einfach nicht, dass das geht?
Also Landwirte sind unterschiedlich sensibel für dieses Thema.
Mhm. Und du bist sehr sensibel.
Das hat ja auch gewisse Risiken. Also eine Bodenbearbeitung mit einer Saatbettbearbeitung und einer Aussaat wirkt wie eine Versicherung. Wenn ich das zu einer bestimmten Zeit bearbeite und es ist so ein Wetter wie heute, wunderbare Sonne, es lüftet oben ab, dann kann ich da ein Saatbett von machen und kann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich eine Aussaat platzieren. Mhm. Alle Körner, die man da in diesen dann bearbeiteten Boden legt, die gehen auf. Hier sind wir so ein bisschen rauer, viel organisches Material. Es könnte auch ein kleines Saatkörnchen unter so einer dicken Matte liegen und tut sich sehr schwer, da erst durchzukommen.
Dass ein bisschen vom Ertrag quasi weggeht.
Es kann passieren. Die Risiken steigen. Nicht? Es sind unter diesen Pflanzenresten und überall sind Spinnentiere und
überall?
Tausendfüßler und Käfer und Würmer und alles Mögliche, was auch an einer kleinen Pflanze knabbern könnte.
Die Pflanzen schmecken einfach gut.
Zum Beispiel, ja.
Und da im Boden schlummert noch einiges mehr. Nicht nur hungriges Viehzeug und nützliche Regenwürmer, sondern auch noch praktische Pilze?
Pilze sind gut für eine gesunde Entwicklung von Pflanzenbeständen, weil sie eine Symbiose eingehen mit den Wurzeln. Ein Pilz kann ja keine Photosynthese betreiben und hat keinen Zugang zu Zucker und verbindet sich quasi an der Wurzel. Die Pflanze liefert dem Pilz Zucker, damit kann der seinen Stoffwechsel betreiben und belohnt die Pflanze über Zulieferung von Spurenelementen, aber auch Enzymen und andere Botenstoffe.
Also Win-Win.
Und das ist das, was Pflanzen gesund macht.
Gesunder Boden, gesunde Pflanzen. Die Vorteile der Direktsaat, so nennt man den Ackerbau ohne Bodenbearbeitung übrigens, habe ich soweit verstanden. Zeit, weiter im Kreislauf zu gehen.
Vom Feld ins Silo.
Yes. Und das, was da gewachsen ist, liegt direkt hier im Silo.
Genau, und ist ja unser Futtervorrat für das ganze Jahr. Und es ist genauso, als ob man Sauerkraut macht. Ist der gleiche Vorgang.
Ja, das hält sich. Eine Fermentierung oder was?
Ja. Milchsäuregärung.
Das ist ja riesig. Ich habe jetzt von außen gedacht, das ist vielleicht doppelt so groß wie ich, aber dreimal stimmte. Kann mich gar nicht konzentrieren, weil ich... Oh.
Lecker.
Das riecht wirklich sauer.
Wie Brot.
Das kann man jetzt nicht in den Mund stecken.
Mhm.
Naja. Das ist wahnsinnig sauer.
Ja. pH 4,3.
Oh, das ist...
Es ist ein bisschen wie Cola.
Oh, das schmeckt ja scheiße. Ja, super, tolles Produkt. super.
Die Kühe lieben es.
Das ist ja schön und gut, aber meins ist es nicht. Und wie immer setzt bei mir erst nach dem Ausprobieren der Denkprozess ein. Was genau habe ich mir da eigentlich gerade reingezogen?
Das ist ja eine Maisilage hier. Es wurde klein gehäckselt. Körner sind quasi so klein wie möglich aufbereitet. Das ist alles drin. Das ist die ganze Pflanze. Und hier ist mal ein großes Kornteil. Das wollen wir gar nicht so gerne. Lässt sich technisch manchmal nicht verhindern.
Aber die Kühe können das doch essen, so einen großen Korn.
Na klar. Aber je kleiner das Korn ist, desto besser läuft es innerhalb der Verdauung, sodass wenig Energie unverdaut ausgeschieden wird. Wir haben zwar noch die Biogasanlage hinterher, aber eigentlich wollen wir erstmal die Kühe füttern.
Gutes Stichwort. Zu den Kühen müssen wir als nächstes. Aber bevor wir zum Stall aufbrechen, fällt mir noch was auf. Ein bisschen abseits liegt noch ein kleiner abgedeckter Restfutter.
Warum darf das nicht zu dem anderen dazu?
Wir kochen einen Eintopf jeden Tag. Dieser Eintopf ist eine totale Mischration, TMR genannt. Und
Echt, da gibt es eine Abkürzung
für? Da gehört es dazu, dass die Komponenten, die wir dort einmischen, getrennt voneinander gelagert werden, damit wir gestalten können, wie viel von jeder Zutat in die große Mischung soll.
Na, dann mal nichts wie ab zum Stall, wo dieser leckere Eintopf verköstigt wird. Wobei der Stall im Fall von Lutz ja gar nicht stimmt.
Du hast mehrere, ich habe drei gesehen und die sind wahnsinnig groß. Sind tierisch lang, tierisch, und haben so eine komplett runde Kuppel.
Ja, wir haben ein Zelt gebaut für unsere Kühe. Findet man nicht ganz so häufig. Wo wir jetzt stehen, ist ein Bereich, der unseren Kühen ermöglicht, einen Außenklimareiz zu bekommen. Ein sogenannter Laufhof.
Ja, hier ist ein Stück offenes Dach und dann geht es hier nochmal weiter in so einen kleinen Carport, würde ich sagen.
Genau, die Liegeboxen sind einzeln überdacht. Das ist eine sogenannte Couchette. Hier haben wir die Möglichkeit, dass die Tiere die Morgensonne genießen können, den Schatten oder auch die Regentropfen oder die Schneeflocken. Das wird auch tatsächlich angenommen.
Täglich einen Eintopf gekocht bekommen, die Morgensonne und Schneeflocken genießen. Dieses Wellnesszelt muss ich mir von innen anschauen. Da können mich auch keine läppischen Warnschilder aufhalten.
Hier steht bei dir am Kuhstall Betreten verboten. Wollen wir mal kurz reingehen?
Bitte.
Betreten verboten, hier bin ich.
Ja, hier sind wir schon mittendrin in unserem Zelt für Kühe.
Das hat so ein bisschen was von Schützenfest.
Ja, es ist ein großes Schützenfest. Es ist 100 Meter lang, das Zelt, und 100 Meter, 20
das?
Meter breit.
Ach was.
Ja, das ist unsere Top-Kuh sozusagen.
Könnte eine Holstein-Friesian-Kuh sein.
100 Punkte.
Stand auf meinem Skript vorher. Um den Kreislauf weiterzudenken, ist jetzt hier eher das, was die Kuh da drüben macht. Die frisst was. Natürlich kommt zwischendurch Milch raus, aber am Ende kommt da auch hinten was bei der Kuh raus. Wie nennen wir das?
Das ist Gülle.
Ach nee, das finde ich langweilig. Haben wir einen schöneren Begriff?
Kot-Hahn-Gemisch.
Kot-Hahn-Gemisch habe ich noch nicht gehört. Das finde ich schön, das nehmen wir.
So, dies hier ist der Abwurfschacht. Da fließt es auch gerade drin lang, wird umgepumpt.
Das ist ja ein reißendes Gewässer.
Genau, und es wird jetzt gerade zu der Biogasanlage gepumpt.
Aber in einem Tempo.
Und in ähnlich hohem Tempo ziehen auch vier weiter zur Biogasanlage.
Das sieht ja jetzt hier aus wie eine Fabrik plötzlich. Und kann man da, ist das ein Fenster, kann man da reingucken?
Ja, aber es geht nur nach innen auf und solange der Behälter voll ist, kriegt man auch dieses Fenster nicht auf.
Verstehe, ich möchte es auch nicht aufhaben dann.
Genau, im Moment drehen sich hier die Windmühlen und es scheint auch noch die Sonne. Das heißt, wir haben eigentlich viel Strom aus regenerativen Energien in dem Stromnetz. Und jetzt geht langsam die Sonne unter.
Ja.
Und dann bekommt dieser Motor seinen Startbefehl. Wenn der Preis steigt, weil die Solaranlagen nicht mehr einspeisen, dann fängt dieser Motor an zu laufen.
Ach Quatsch, das ist ja cool. Wo kommt denn dieser reißende Fluss raus von der Kot-Hahn-Mischung? Der muss ja irgendwo da lang geflossen. Wo kommt denn der an?
Kommt in einem Kellerbehälter sozusagen an und wird von da aus aber in einer Rohrleitung in die
Biogasanlage. Okay, kann ich nicht rein in das Rohr.
Das kann man nicht sehen.
Schade, da komme ich leider nicht rein ins Rohr.
Wo wir aber direkt danach hinkommen, ist zum Kälberstall. Da bin ich ja eigentlich mittlerweile gewohnt, dass die in diesen Iglus gehalten werden. Bei Lutz sieht es aber eher aus wie einen Garagenhof.
Also wir wollen gerne das Iglu-Zeitalter hinter uns lassen.
Ja, das sag
ich
auch
oft. Wir haben im letzten Jahr diesen Stall hier errichtet. Wir sehen hier jetzt die Boxen für die größeren Kälber, die nicht mehr in den ersten vier Lebenswochen sind und deshalb als Gruppe gehalten werden.
Wie viel habt ihr denn hier?
Ja, hier sind im Moment, denke ich, 130 Kälber. In vier Wochen wird hier das Gleiche nochmal errichtet, wie auf der Seite.
Ja, und, ach so, wird noch gebaut,
dann,
ja.
Wollen wir uns von den Iglus trennen.
Und auch wenn es mir mal gefällt, einfach so bei den Kälbchen zu stehen und zu quatschen, auch hier gibt es eine Verbindung zur regenerativen Landwirtschaft.
Die grauen Kälber sind Kuhkälber aus der Besamung unserer Kühe mit Fleischrasse. Wir nennen sie Steakies.
Das ist ja sehr empathisch.
Und die sind das Bindeglied zu der Integration der Tierhaltung in den Kreislauf der regenerativen Landwirtschaft. Diese bleiben hier bei uns im Betrieb und beweiden im Sommer die Sommerweiden und in den Winter hinein die Zwischenfruchtflächen. Und damit hat man eine Beschleunigung des Kohlenstoffkreislaufes, weil die Photosynthese aus dem zweiten Halbjahr nach der eigentlichen Ernte auf der Fläche, alles was da noch gewachsen ist, von diesen Fleischrindern gefressen wird, verdaut, ausgeschieden.
Das ist
damit
ja
steigt die Fruchtbarkeit der Flächen und die Nutzung in Form des Fleisches ist der Gegenwert zu den Aussaatkosten der Zwischenfrucht.
Mann, scheint so, als ob Lutz das wirklich alles durchgerechnet hat. Aber ob sich das mit der regenerativen Landwirtschaft dann auch finanziell rechnet, das verrät er mir in unserer letzten Station, dem Melkstand. Jetzt sag mal Lutz, kommt da am Ende mehr bei rum?
Ja, leider kommt da nicht mehr bei raus, weil unsere Lebensmittelindustrie das nicht besonders wertschätzt, zumindest nicht preislich. Die Botschaften sind herzlich willkommen und Humusaufbau auf Ackerflächen bedeutet auch gleichzeitig, dass der CO2-Fußabdruck der Milch deutlich geringer ist.
Was ja erstmal gut klingt.
Schnitt,
ja.
Genau, aber es fehlt die finanzielle Wertschätzung. Alles, was wir hier bisher umgesetzt haben, Änderung der Wirtschaftsweise, Direktsaat, gesunden Boden, gesundes Futter, gesunde Tiere, gesunde Nahrungsmittel, das ist das eine, aber der Gegenwert ist einfach die betriebswirtschaftliche Ausrichtung des Betriebes, dass eben in einem schlanken Verfahren der Direktsaat zum Beispiel auch Kosten gespart werden können.
Salopp zusammengefasst, reich wird man mit der regenerativen Landwirtschaft nicht. Gibt es trotzdem noch mehr, die wie Lutz daran glauben? Oder ist er da relativ allein auf dem regenwurmdurchsetzten Acker?
Es sind relativ wenige, die das so machen, in der Hoffnung, dass es mehr werden. Das ist unsere Botschaft, die wir äußern, wenn jemand hier diesen Betrieb besucht, weil wir glauben, dass das sehr gute Verknüpfungen sind, die insgesamt Klimaschutz, Boden, Fruchtbarkeit, Gesundheit miteinander verknüpfen.
In der Tat habe ich regenerative Landwirtschaft bisher auch recht selten gehört. Im Gegensatz zu Bio zum Beispiel. Und das begegnet einem ja als Siegel ständig, allein schon beim Einkaufen. Wo genau ist da der Unterschied?
Der Unterschied unseres Betriebes zu einem Biobetrieb ist, dass wir den chemisch-synthetischen Werkzeugkasten, den Landwirtschaft an der Hand hat, was wir gerne dosiert einsetzen wollen, nutzen, um eine kompliziertere Aussaat unter schwierigen Bedingungen in Direktsaat abzusichern, um auch eine Arbeitsproduktivität zu erreichen, die uns in die Lage versetzt, unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Die Möglichkeit des Herbizideinsatzes ist eigentlich der letztverbliebene Unterschied zu einem Bioverfahren.
Ah, okay. Habe ich gecheckt. Aber möchte Lutz daran noch was ändern? Ist es das Ziel, irgendwann Bio zu sein?
Ich glaube, dass wir sehr gut nebeneinander her existieren können und dass eben diese Schwarz-Weiß-Trennung der Sache nicht gerecht wird. Ich glaube, dass wir in Direktsaat mit Glyphosat ein besseres Bodenleben und mehr Biodiversität auf dem Acker sehen, im Vergleich zu einem Bioverfahren, was mit Pflügen und 3 bis 5 Striegel oder Hack-Einsätzen in Verbindung steht, weil dort eben maximaler Eingriff in den Boden erfolgt.
Zum Thema Glyphosat empfehle ich euch ganz frech Folge 2 von Stadtland Q. Damals hat sich Baby Timo alles zu dem Thema von Bauer Amos erklären lassen. Heute bei Lutz sind wir soweit aber erstmal durch im Kreislauf. Aber ein Thema vom Anfang war doch noch offen. Ach so, die Hofübernahme. Dafür müssen wir seine Söhne Johannes und Jost, 9 und 10 Jahre, nochmal liebevoll heranzitieren.
Johannes! Josti, komm her.
Ihr werdet berühmt. Nächste Generation Landwirtschaftler kommen hier an. Wenn ich jetzt so den alten Vaterspruch mache. Und das hier wird alles mal dir gehören.
Also ich würde es machen. Ich würde es auch machen.
Wir haben es auf Band. Wir können hier abbrechen an der Stelle. Nachfolge ist gesichert.
Witzbolde.
Also ich als erfahrener Witzbold sage, wenn der Hof mal an einen meiner jüngeren Kollegen übergeben wird, gibt es hier nichts zu befürchten. Zeit, sich vom Acker zu machen. Aber natürlich nicht, ohne vorher den Löffel, Spaten abzugeben.
Es ist jetzt die Zeit, um die Schaufel abzugeben. Ich trage die noch hier mit mir rum fleißig. Die hat mir viel Dienste geleistet, aber es ist eigentlich deine. Ich bin fertig. Danke dir.
Ja, danke auch.
Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.